Deutschlandfunk. Aus Religion und Gesellschaft.
Ich liebe die christlichen Vorstellungen eines Jenseits nicht. Ich entferne mich von ihnen immer mehr. Ich werfe es allen modernen Religionen vor, dass sie ihren Gläubigen Tröstungen und Beschönigungen des Todes geliefert haben, statt ihnen Mittel ins Gemüt zu geben, sich mit ihm zu vertragen und zu verständigen. Diese zunehmende Ausbeutung des Lebens, ist sie nicht eine Folge der durch die Jahrhunderte fortgesetzten Entwertung des Hiesigen? Welcher Wahnsinn, uns nach einem Jenseits abzulenken, wo wir hier von Aufgaben und Erwartungen und Zukünften umstellt sind. Welcher Betrug, Bilder hiesigen Entzückens abzuwenden, um sie hinter unseren Rücken an den Himmel zu verkaufen.
Du siehst, dass ich ein Sucher bin. Rainer Maria Rilke und sein Gott. Von Burkhard Reinhardt.
René Karl Wilhelm Johann Josef Maria Rilke kommt am 4. Dezember 1875 in Prag zur Welt. Als 22-Jähriger ändert er seinen Vornamen und zeichnet seine Bücher mit Rainer. Aus René wird Rainer. Rainer Maria Rilke.
Er stammt aus Prag, ist katholisch getauft und erzogen, aber da er sich mit seiner etwas bigott frommen Mutter nicht sehr gut verstanden hat, musste er sich schon sehr früh von seinem katholisch geprägten Christentum distanzieren und hat sogar den Eindruck gehabt, er wäre Atheist geworden.
Otto Betz ist katholischer Theologe und emeritierter Professor für Religionspädagogik an der Universität Hamburg. Der Rilke-Forscher erzählt, der Dichter habe sein Leben lang der Selbstgewissheit der christlichen Konfession misstraut und gefürchtet, mit seinem Werk konfessionell vereinnahmt zu werden. Seine besondere Skepsis gilt der Glaubenswelt des Christentums. Schon als 17-jähriger Schüler schreibt er die provokanten Zeilen:
Ihr lippenfrommen Christen, nennt mich den Atheisten und flieht aus meiner Nähe, weil ich nicht, wie ihr alle, betöret in die Falle des Christentums gehe.
Auch wenn Rilke sich vom Christentum und seiner sehr religiösen Mutter abgrenzt, hat er schon früh eine intensive Beziehung zum Göttlichen.
Das musst du wissen, dass dich Gott durchweht von Anbeginn, das Göttliche. Ich bin dort gewesen, schon als Kind, und komme gehend davon her.
Rainer Maria Rilke ist kein Dichter der Eindeutigkeit. Sein poetisches Werk ist durchzogen von religiösen Vorstellungen und Themen. Doch werden diese immer wieder aufgebrochen oder in Frage gestellt. Rilke sucht unnachgiebig nach Antworten. Gleichzeitig misstraut er dem schnellen Finden von Antworten.
Er hat sehr früh schon sich distanziert von einem Christentum, das den Menschen festlegt auf fixe, dogmatische Formeln. Damit konnte er wenig anfangen. Er wollte eine religiöse Haltung, die experimentierfreudig ist, die eine Offenheit hat, die auf den Weg schickt, damit man Erfahrungen machen kann in seinem Leben. Und das Christentum war ihm dann zu intolerant. Er glaubte, dass alle Formen religiöser Suche Platz haben müssen in einem religiösen Ganzen.
Der Religionspädagoge Otto Betz betont, der Dichter möchte Gott aus der Gerüchtssphäre in das Gebiet unmittelbarer und täglicher Erlebbarkeit versetzen, wie Rilke im Januar 1921 an einen evangelischen Pfarrer schreibt. Rilke geht es um religiöse Erfahrung. Glaube hingegen ist für ihn ein abgeschlossenes theologisches Denkgebäude. Kurz vor dem Abschluss der Duineser Elegien schreibt Rilke:
Erst muss man Gott irgendwo finden, ihn erfahren, als so unendlich, so überaus, so ungeheuer vorhanden. Dann sei es Furcht, sei es Staunen, sei es Atemlosigkeit, sei es am Ende Liebe, was man dann zu ihm fasst. Darauf kommt es kaum noch an. Aber der Glaube, dieser Zwang zu Gott, hat keinen Platz, wo einer mit der Entdeckung Gottes begonnen hat. in der es kein Aufhören mehr gibt.
Da kommt zum Vorschein, dass er dem herkömmlichen Verständnis von Glauben misstraut. Der Glaube ist für ihn dann so etwas Aufgedrängtes, Aufgebürdetes. Und er glaubt, dass das eigentlich nicht die Form ist, wie man Gott begegnet. Er möchte viel lieber den Punkt finden, wo ich zuinnerst getroffen bin.
Im Frühjahr 1920 schreibt Rilke einen Brief an Anita Forrer. Die junge Frau hat ihn gefragt, was er von einem nur geglaubten Gott halte.
Die landläufige Frage, ob einer an Gott glaube, scheint mir aus der falschen Voraussetzung hervorzugehen, als ob Gott auf dem Wege menschlicher Anstrengung überhaupt zu erreichen sei. Denn immer mehr ist dem Begriff Glauben die Bedeutung von etwas mühsam zugewachsen. Ja, sie hat gerade innerhalb des christlichen Bekenntnisses einen Grad angenommen, der befürchten ließe, dass eine Art Unlust zu Gott der ursprüngliche Zustand der Seele sei. Nichts aber ist weniger zutreffend. Nehme jeder den Moment wahr, da der Verkehr mit Gott sich ihm in unbeschreiblicher Hinreißung eröffnet. Oder knüpfe er an einen solchen, oft unscheinbaren Augenblick an, da er von Gott ergriffen war. Die meisten kommen nicht auf die Idee, es könnte sich da um ein religiöses Faktum handeln, eben weil sie schon dazu erzogen sind, religiöse Anstöße nur innerhalb der allgemeinen Vereinbarung zu empfangen. Nicht dort, wo ihr einsamstes und eigentümlichstes berührt ist.
'99 beginnt Rilke die Arbeit am Stundenbuch, das 6 Jahre später im Leipziger Inselverlag erscheint. Mit einer Auflage von 60.000 Exemplaren ist es zu Rilkes Lebzeiten sein erfolgreichster Lyrikband und bringt ihm den Ruf eines religiösen Schriftstellers ein.
Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen, die sich über die Dinge ziehen. Ich werde den letzten vielleicht nicht vollbringen, aber versuchen will ich ihn. Ich kreise um Gott, um den uralten Turm, und ich kreise Jahrtausende lang. Und ich weiß noch nicht, bin ich ein Falke, ein Sturm oder ein großer Gesang? Wir dürfen dich nicht eigenmächtig malen, du Dämmernder, aus der der Morgen stieg. Wir holen aus den alten Farbenschalen die gleichen Striche und die gleichen Strahlen, mit denen sich der Heilige verschwieg. Wir bauen Bilder vor dir auf wie Wände, so dass schon 1000 Mauern um dich stehen. Denn dich verhüllen unsere frommen Hände, so oft dich unsere Herzen offen sehen.
Im Stundenbuch bekennt Rilke sich programmatisch zum Einklang von poetischem Schaffen und Gottsuche.
Die Dichter haben dich zerstreut. Es ging ein Sturm durch alles Stammeln. Ich aber will dich sammeln in dem Gefäß, das dich erfreut. Du siehst, dass ich ein Sucher bin. Einer, der träumt, dich zu vollenden. Und dass er sich vollenden wird.
Rilke spricht von der Ohnmacht Gottes und seiner Abhängigkeit vom Menschen. Aufgabe der Menschen sei es, Gott den nötigen Raum zu geben, damit dieser sich in der Welt entfalten und vollenden könne. Gott warte darauf, von den Menschen befreit zu werden, nicht zuletzt von den Künstlern. Ähnlich wie Michelangelo mit seinem Meißel Gott aus dem Stein befreite. Das Gedicht »Was wirst du tun, Gott, wenn ich sterbe?« hat manchen seiner Leser entsetzt. Was für sie einst blasphemisch klang, ist für Rilke Ausdruck einer ernsthaften Gottsuche.
Was wirst du tun, Gott, wenn ich sterbe? Ich bin dein Krug, wenn ich zerscherbe. Ich bin dein Trank, wenn ich verderbe. Bin dein Gewand und dein Gewerbe, mit mir verlierst du deinen Sinn. Nach mir hast du kein Haus darin, dich Worte nah und warm begrüßen. Es fällt von deinen müden Füßen die Samtsandale, die ich bin. Was wirst du tun, Gott? Ich bin bang.
Da hat man den Eindruck, dass er eher von einem werdenden Gott spricht, dass dieser Gott erst allmählich Gestalt gewinnt und dass der Mensch dazu beitragen kann, also mit dem menschlichen Reifen nimmt gleichsam die Gottesrealität Gestalt an. Diese Vorstellung von dem werdenden Gott und allmählich zu sich selbst kommenden Gott kommt in der späteren Zeit nicht mehr vor. Da ist Gott doch der Umfassende, der Große, der eben nicht genau ausbuchstabiert werden kann. Dieses Beziehungsgeflecht zu diesem Gott, das ist ihm wichtig, aber nicht das Gefühl, dass ich jetzt über Gott verfügen kann, dass ich ihn eindeutig machen kann. Es muss immer diese Offenheit bleiben.
Rilkes religiöse Vorstellungen wandeln sich im Laufe seines Lebens. Im ersten Teil des Stundenbuchs ist Rilke in den Gedichten, die er auch Gebete nennt, in einem intimen Austausch mit seinem Gegenüber, das zwischen einer Person und einer spirituellen Instanz wechselt. Der zweite Teil des Stundenbuchs, das Buch von der Pilgerschaft, kommt schon verunsicherter daher.
Ich bange manchmal, dass du nicht mehr bist.
Rilke wird sozusagen moderner in dieser Zeit um 1900. Er ist sich in vielerlei Hinsicht nicht mehr sicher, wie das Verhältnis des Ich zu seiner Umwelt eigentlich beschaffen ist. Vorher ist das oft noch so, dass er so eine Einheit annimmt zwischen Ich und Gott. Und das wird problematischer. Aber was eben interessant ist, dass Rilke auch in den zweiten und dritten Teilen des Stundenbuchs weiter diesen Gott anspricht. Er wird sich immer unsicherer, aber gibt eben Gott nicht auf. In der Sprache als Angesprochener existiert er weiter.
Betont Thorsten Hoffmann. Der Literaturwissenschaftler lehrt an der Universität Stuttgart neuere deutsche Literatur.
Mir ist alle Frömmigkeit unbegreiflich oder gleichgültig, die nicht erfindet, die nur nachspricht. Das Verhältnis zu Gott setzt, so wie ich es sehe, Produktivität, ja irgendein, ich möchte sagen, wenigstens privates Genie der Erfindung voraus. Dies ist die Beimischung Unglauben im Stundenbuch. Unglauben nicht aus Zweifel, sondern aus Nichtwissen und Anfängerschaft.
Rilke schreibt, dass das Verhältnis zu Gott ein Genie der Erfindung voraussetzt. Das heißt, Gott ist nichts Gegebenes, auf das man sich beziehen kann, sondern Gott muss, also in Rilkes Gottesverständnis, von jedem Individuum neu geschaffen werden. Das heißt, es ist nichts Statisches, es ist immer was Produktives. Und das ist für religiöse Lyrik jetzt schon erstaunlich. Aber es erklärt sich daraus, dass eben Gott für Rilke immer eine Erfindung des Ichs ist.
Für Rilke gibt es weder ein Diesseits noch ein Jenseits, sondern eine große Einheit. Gott ist für ihn ein Gegenüber, das der Mensch als Spiegel nutzen kann.
Wenn es so ist, dass sich jeder Mensch einen eigenen Gott schafft, dann ist dieser Gott natürlich immer auch subjektiv, also auf die Person bezogen, die sich eben diesen Gott vorstellt. Und das ist Rilkes Idee. Insofern ist Gott immer eine Projektionsfläche des Ich und kein Trostspender. Sein Gedanke zunehmend ab 1900 ungefähr ist, dass Gott so eine Instanz im Ich ist, zu der man oft keinen Zugang hat. Und dass es letztlich um eine im Ich verborgene Instanz geht, die freigelegt wird, da wo Rilke von Gott spricht.
Alle, welche dich suchen, versuchen dich. Und die dich finden, binden dich an Bild und Gebärde. Ich aber will dich begreifen, wie die Erde. Mit meinem Reifen reift dein Reich.
Rilke empfiehlt einem seiner Leser, den Begriff Gott immer wieder vor sich hinzusprechen, um ihn von allen vorgefassten Bedeutungen zu lösen und Gott ganz neu, an der Quelle, wie er schreibt, zu begegnen. Wenn der Dichter über Gott spricht, fallen immer wieder Begriffe wie Namenlosigkeit, Vorraum der Erkenntnis, Nichtwissen.
Und diese Aussagen, die er dann macht, die sind in der Nähe mystische Aussagen, weil er hier von dem dunklen Gott spricht, weil er nicht den Gott mit bestimmten Eigenschaften kennzeichnen will. Das Wichtige war ihm, dass er in einem Vorraum des Glaubens gleichsam bleiben kann. Da ist die Grenze des Aussagbaren erreicht. Die emotionale Erfahrung geht über das Sagbare hinaus.
Worte sind für Rilke Geburtshelfer neuer Erkenntnis und gleichzeitig Erkenntnisschranke. Im Laufe der Zeit wächst seine Skepsis, die Wirklichkeit und damit auch die Wirklichkeit Gottes durch Worte und seien es poetische Verse erfassen zu können.
Man wird einsehen lernen, dass Worte nur eine von vielen Brücken sind, die das Eiland unserer Seele mit dem großen Kontinent des gemeinsamen Lebens verbinden. Dass Worte nie ganz aufrichtig sein können, weil sie viel zu grobe Zangen sind, welche an die zartesten Räder in dem großen Werke gar nicht rühren können, ohne es zu zerdrücken. Ja, es scheint mir, als wären Worte solcher Art vor den Menschen wie Mauern. Frage jeder sich selbst, ob an den Höhepunkten seines Lebens Worte stehen. Jedes Wort ist eine Frage. Und welche sich als Antwort fühlt, erst recht.
Rilke begleiten lebenslang Krankheiten und chronische Schmerzen. Er fühlt sich trotz zahlreicher Kontakte zu anderen Menschen oft einsam, leidet unter Depressionen und ist sich trotzdem sicher, dass es an der Güte und Herrlichkeit des Lebens letztlich nichts zu zweifeln gibt. Zu seinem Spätwerk gehört das ausdrückliche Bekenntnis zur Erde, zum Hiesigen.
Hier sein ist herrlich.
Anstatt sich nach oben tragen zu lassen, steht für Rilke jetzt die Gegenbewegung im Zentrum, die Schwerkraft des irdischen Daseins.
Da muss er lernen, von den Dingen anfangen wieder wie ein Kind. Eins muss er wieder können, fallen, geduldig in der Schwere ruhen, der sich vermaß, den Vögeln allen im Fliegen es zuvor zu tun.
Man erkennt bei Rilke zunehmend, und das ist eben auch diese Hinwendung zu den Dingen, die schon in Worpswede, also im Jahr 1900, einsetzt, dass die Sphäre des Menschen vielleicht doch nicht das Überirdische ist. Also es gibt eben diese Passagen, wo er sagt, da sind die Engel besser, das ist nicht unser Bereich, sondern unser Bereich ist unser Diesseits.
Auch wenn besonders in Rilkes Spätwerk oft vom Lob und Rühmen des Lebens die Rede ist, es geht immer um ein Rühmen im Angesicht von Schmerz, Leid und Absurdität des menschlichen Lebens, so wie es der Dichter in der 9. Duineser Elegie beschrieben hat.
Weil Hiersein viel ist und weil uns scheinbar alles das Hiesige braucht, dieses Schwindende, das seltsam uns angeht, uns die Schwindendsten. Einmal jedes, nur einmal. Einmal und nicht mehr. Und wir auch einmal. Nie wieder. Aber dieses einmal gewesen zu sein, wenn auch nur einmal, irdisch gewesen zu sein, scheint nicht widerrufbar.
Rainer Maria Rilke stirbt am 29. Dezember 1926 mit 51 Jahren im Sanatorium Valmont in der Schweiz an Leukämie. Wenige Tage nach seinem Tod wird er auf dem Friedhof der Bergkirche von Raron im Wallis im Beisein von Freundinnen und Freunden begraben. Auf dem schlichten Grabstein sind die Zeilen eingraviert:
Rose, o reiner Widerspruch, Lust, niemandes Schlaf zu sein, unter so viel Liedern.
Du siehst, dass ich ein Sucher bin. Rainer Maria Rilke und sein Gott. Eine Sendung von Burkhard Reinartz. Es sprachen Martin Bross und Rebecca Madita Hund. Ton und Technik Thomas Widdig. Regie Burkhard Reinartz. Redaktion Andreas Mein. Produktion Deutschlandfunk 2025.